Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich riesig, dass du da bist und wir hier Zeit miteinander verbringen können. Und vielleicht hörst du diesen Podcast schon ganz, ganz lange. Vielleicht bist du hier gerade neu eingestiegen mit dieser Folge. So oder so, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und heute wartet ein ganz besonderes Interview auf dich. Denn manchmal hält das Leben für uns Erfahrungen bereit, auf die wir nicht vorbereitet sind und die uns vollkommen aus der Bahn werfen. Und genau das ist auch meinem wundervollen Interviewgast passiert. Denn Dominik Spenst war... Ja, früher würde er jetzt wahrscheinlich selber sagen, sehr auf Höchstleistung konzentriert und auf Erfolg, bis er dann vor 5 Jahren einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt hat und danach im Krankenhaus lag und viele, viele Operationen über sich hat ergehen lassen müssen und durch Zufall, in Anführungsstrichen, er begonnen hat, sich mit positiver Psychologie zu beschäftigen. Und aus all dem, was er in dieser Zeit dann gelernt hat und was ihm geholfen hat, hat er etwas ganz Wundervolles erschaffen, nämlich das 6-Minuten-Journal. Und höchstwahrscheinlich kennst du das 6-Minuten-Journal, denn es ist unter anderem das erfolgreichste Journal in Deutschland. Und in dem Gespräch mit Dominik spreche ich unter anderem darüber, wie wir uns aus einer wirklich schwierigen Lebenskrise auch befreien können und aus einer Sinnkrise, wie wir damit umgehen können, wenn wir wie gefangen sind an einem Ort und nicht wirklich weg können, weil wir zum Beispiel nicht gesund sind oder weil es einfach Umstände gibt, die uns dazu zwingen, gerade in einer bestimmten Situation zu bleiben und wie wir dann auch damit umgehen können. Warum Krisen unsere größten Erkenntnisse bereithalten können und wie du positive Psychologie auch in deinem Alltag nutzen kannst, welche Fragen du dir jeden Tag stellen solltest und warum es so unglaublich wichtig ist, auf die eigene Stimme zu vertrauen. Und wir sprechen auch darüber, was aus Dominiks Sicht so die erfolgreichste Komponente ist, um seine Ziele tatsächlich zu erreichen. Und ja, dieses Gespräch mit Dominik war einfach unglaublich inspirierend und mutmachend. Und ich freue mich so sehr, es jetzt heute mit dir zu teilen. Wie immer, wenn du fertig bist mit dem Hören der Folge, spring gerne rüber auf Instagram als Laura Marlina Seiler und lass mir jetzt habe ich aber gerade auch einen Verhaspler hier drin. Also nochmal zurück, was ich sagen wollte ist, lass mir gerne deine Kommentare und deine Gedanken da unter dem Post von heute zu der Folge. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und ich freue mich auch unglaublich, dass ich dir sagen kann heute, dass wir auch in dem Rise Up and Shine Journal, was ja ganz, ganz, ganz viele von euch schon nutzen, jetzt auch das Kalender-Update drin haben für 2021, 2022. Das heißt, wenn du auch noch auf der Suche bist nach einem Journal, mit dem du arbeiten kannst, dann findest du jetzt auch im Rise Up and Shine Journal endlich das Update für 2021, 2022 vom Kalender. Und den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit der Folge mit Dominik Spenst und wie du dich selbst aus schweren Lebenskrisen befreien kannst. Ich freue mich so sehr, heute Dominik Spenst hier im Podcast zu haben. Den Namen kennen vielleicht gar nicht alle von euch, aber ihr kennt wahrscheinlich alle das, was er gemacht hat. Nämlich ist er, ich sag mal, der Erfinder von dem 6-Minuten-Tagebuch, dem erfolgreichsten Journal in Deutschland. Und ich freue mich total, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und ja, wir uns ein bisschen austauschen können.
Ich freue mich auch sehr, Laura. Ist tatsächlich ein bisschen surreal für mich, gerade hier zu sitzen, weil ich deinen Namen eigentlich fast nur von Bewerbern kenne. Also Leute, die sich bei uns bewerben, wir sind ja beide sozusagen in der gleichen Branche tätig, wenn man das so sagen kann, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und Leute, die sich bei uns bewerben, sagen ganz oft, ja, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Laura Marlina Seiler und so. Und irgendwann habe ich den Namen so oft gehört, dass ich einfach gucken musste, okay, was macht die eigentlich? Bin dann auf deinen Podcast gestoßen. Jetzt haben wir auch beide den gleichen Lektor beim Rowohlt Verlag. Und ich bin mega dankbar, hier zu sein.
Ich freue mich auch wirklich sehr. Ich würde gerne mit dir ein bisschen in die Vergangenheit einmal reisen, weil ich glaube, es ist immer auch total spannend zu gucken, woher kommt ein Mensch und was hat bei dir dazu geführt, dass du letztlich dann das 6-Minuten-Tagebuch quasi entworfen hast. Wenn wir mal wirklich richtig weit zurückgehen, ja, so Dominik mit 5, 6, wie warst du so drauf? Was hast du so gemacht? Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Paderborn aufgewachsen, also gar nicht so weit von dir. Ich glaube, du bist in Minden aufgewachsen, ja, auch in Nordrhein-Westfalen. Also ja, so Westfale. Ich habe tatsächlich gar nicht so viele Erinnerungen an diese Periode 5, 6. Ich weiß nur, dass ich in einem Ganztagskindergarten war, relativ lange. Und dann ist es tatsächlich so bei mir, obwohl ich eine relativ gute Erinnerung eigentlich an die Vergangenheit habe, ist so dieses Alter von 5 bis 10 bei mir relativ wenige Erinnerungen. Ich weiß nur noch irgendwie in der Schule so ein paar Erinnerungen, da hat man sich mit jemandem gezankt oder irgendwie Caps gespielt oder Pokémon gespielt oder sowas. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe. Aber zu mir als Person kann ich gar nicht so viel sagen. Das fängt erst erinnerungstechnisch so ungefähr mit 10, 11 Jahren an, wo ich wirklich bewusste Erinnerungen habe und noch ein bisschen was erzählen kann.
Woran erinnerst du dich da?
Größtenteils war meine Jugend eigentlich nur Basketball. Also ich war wirklich von 11 bis 18 habe ich Basketball gelebt, geliebt, und das war mehr oder weniger mein Leben. Ich bin es ungefähr so mit 10 Jahren das erste Mal einen Ball in der Hand gehabt. Wir hatten damals einen Aaron Sportpark in Paderborn, hieß das. Das war so eine Anlage, was relativ einzigartig in Deutschland ist. Das heißt quasi so eine Halle, wo du spielen konntest, wann du willst. Da habe ich relativ viel Zeit verbracht, im Verein gespielt, am Wochenende Basketballspiele gehabt, wie man das so macht im Verein, in den ganzen Ligen gespielt, habe dann in der Schule habe ich unterm Tisch irgendwie Statistiken ausgerechnet. Wenn ich schlafen gegangen bin, habe ich über Basketball nachgedacht, über meine Bewegung. Also das war eigentlich so ein bisschen meine Jugend. Meine Eltern dachten zwischenzeitlich schon irgendwie, okay, interessiert er sich nicht für Mädchen oder was ist da falsch bei dem? Aber das waren mehr oder weniger so die ersten 5, 6 Jahre meines Lebens war eigentlich wirklich nur Basketball. Und die Ambition war auch eigentlich immer in meinem Kopf, damit mein Geld zu verdienen. So bis ungefähr 18, dann kam so ein Wendepunkt. Ich hatte dann meine erste große Liebe mit so 15, 16. Und der Wendepunkt war dann mit ungefähr so 18 Jahren, war diese Liebesbeziehung vorbei in den Sommerferien. Und gleichzeitig hatte ich auch einen Kreuzbandriss. Das heißt, so ein bisschen meine Basketballkarriere war mehr oder weniger erstmal auf Eis gelegt. Und ja, ab dann bin ich so ein bisschen angefangen, das Glück, glaube ich, im Außen zu suchen, wenn man das so sagen kann, gar nicht so bewusst als Reflexionsprozess. Ich habe mir jetzt nie gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwie umschiften, aber das hat halt immer sehr viel mit meinem Selbstwertgefühl zu tun gehabt. Also Basketball war einfach ich, das war meine Identität. Ich war der Basketballspieler, der auch eine Freundin hatte, und auf einmal irgendwie hatte er keine Freundin mehr und ich hatte keinen Basketball mehr, und ich habe dann irgendwie ganz stark gesucht und mich ganz extrem in eine andere Richtung gewendet. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin generell ein sehr extremer Mensch. Also wenn ich was mache, dann mache ich es wirklich extrem. Ne? Wenn ich irgendwann Tee mit Zitrone trinke, dann trinke ich es wirklich 3 Jahre lang, 5-mal am Tag, und dann bin ich mir auch sicher, deswegen bin ich jetzt so gesund, weil ich irgendwann Tee mit Zitrone trinke. Wenn ich Basketball spiele, mache ich wirklich nur das. Und das hat dann so ein bisschen geschiftet in diese Leistungswelt. Ne? Also ich habe meinen Notenschnitt von irgendwie knapp 4-0 auf 1-3 verbessert in kurzer Zeit und habe mich an Unis beworben, duale Studiengänge und so weiter, habe für ein Auto gespart, in den Ferien nebenbei gearbeitet. Das war so sehr, sehr leisten, leisten, schaffen. Und da kam mein ganzer Selbstwert her zu der Zeit. Habe den Vater dann relativ lange weitergegangen. Also ich habe mich dann für ein duales Studium beworben und wurde genommen in Frankfurt an einer großen Bank und habe dann von Montag bis Mittwoch in der Bank gearbeitet, also eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht und von Donnerstag bis Samstag studiert. Also wirklich komplett dieses Leben einfach gelebt und gar nicht auch rechts und links schauen können, so wirklich, was will ich eigentlich machen. Hatte dann einen Urlaub am Ende des ersten Jahres von dieser Phase, und der hat mir so ein bisschen gezeigt, das erste Mal Abstand, ey, das ist irgendwie, passt das nicht so wirklich. Das passt irgendwie, das, was meine Innenwelt gerade spürt, das ist nicht das, was gerade meine Außenwelt abläuft.
Was hast du in deiner inneren Welt gespürt?
Also es fehlte so ein bisschen der Sinn dahinter. Ich weiß nicht, ich will nicht Banken generell schlecht machen, aber in der Bank, in der ich gearbeitet habe, war es halt so, dass du kriegst einen Bonus oder kriegst Bezahlung dafür, dass du irgendjemandem einen Kredit vergibst. Obwohl es gar nicht darum geht, kann diese Person mit diesem Kredit noch gut leben, sondern einfach nur den Kredit vergeben. Du kriegst einen Bonus, wenn du einer alten Oma einen Fonds andrehst, den sie gar nicht richtig versteht, Hauptsache sie kauft den. Das waren so Dinge, die irgendwie mit mir nicht resoniert haben, wo ich mir gedacht habe, das will ich einfach nicht. Das hat mir irgendwie aufgestoßen, und diese ganze Welt, da war so viel im Äußeren, ich wollte einfach weg davon. Ich wusste gar nicht so richtig was, aber ich habe einfach entschieden, ich muss davon weg, und habe wirklich von einem Tag auf den anderen die Leute angerufen, die in Frankfurt da mit mir studiert haben, gesagt, ey, ich brech's ab. Ich konnte es gar nicht so richtig begründen. Alle meinten, no, nein, mach das doch nicht, und du hast doch gute Noten und sowas. Aber hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und Genau, bin dann nach Paderborn.
Da würde ich ganz kurz, sorry, da würde ich einmal gerne kurz einhaken, weil ich das ganz spannend finde. Du hast ja gesagt am Anfang, dass es für dich wichtig war, plötzlich so im Außen dieses Leistung, Leistung, Leistung. Und hol mich da mal so, wenn du dich noch dran erinnern kannst, in so in deinen inneren Dialog damals, weil es gab ja bestimmt auch einen Teil in dir, der gesagt hat, wer bist du dann jetzt ohne vielleicht diese Ausbildung, ne? Oder wer bist du, wenn du das jetzt nicht weitermachst, weil du dich ja wahrscheinlich zum Teil auch darüber dann definiert hast. Mhm. Wie hast du es wirklich für dich geschafft, da dann letztlich ja auf dein Herz zu hören oder auf deine innere Stimme, die gesagt hat, nee, das ist irgendwie nicht in Resonanz mit dem Menschen, der ich sein will?
Tatsächlich war das fast gar kein Prozess. Die Erinnerung, die ich habe, und ich weiß nicht, wie akkurat die ist, im Nachhinein erzählt man sich Dinge ja gerne so, wie sie irgendwie einem passen, aber die Erinnerung, die ich habe, ist wirklich, dass diese Intuition so stark war, dass ich mich dagegen gar nicht wehren konnte. Da war gar nicht so viel, obwohl ich ein extrem rationaler und argumentativer Mensch bin und alles immer mit Logiken und Pro-Kontra-Listen auseinandernehmen muss, da gab es keine Pro-Kontra-Liste. Es gab kein aus dem und dem Grund soll ich das machen. Und mit meinem Selbstwert war hyperstark verknüpft, das zu machen, also diese an dieser Elite-Uni zu sein und irgendwie ins Banking zu gehen und alles sowas. Das war so stark mit meinem Selbstwert verknüpft, aber irgendwie war das, diese andere Kraft war einfach stärker. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe das und das überlegt und das Gespräch war es, aber das war es nicht. Es war wirklich einfach nur dieser Urlaub, eher zum ersten Mal dieser Abstand und ich habe nicht mal in dem Urlaub Gespräche mit irgendjemandem darüber gehabt. Ich war mit meiner Familie, also mit 15 Leuten aus meiner Familie in dem Urlaub, und ich habe mit keinem wirklich darüber gesprochen. Ich habe es einfach entschieden und das gemacht sozusagen. Also da war, ja.
Gab es einen Plan B?
Der Plan B war einfach in Paderborn wieder zu studieren. Also auch ein bisschen bequem. Ne? Ich habe gesagt, okay, ich will was anderes studieren, mich auf was anderes fokussieren. Ich habe dann letztlich auch BWL studiert mit einer anderen Richtung. Aber genau, das war der Plan. So ein bisschen vielleicht auch erstmal der bequeme Weg. Ich habe mir damals halt gesagt, ey, ich studiere in Paderborn, mache dafür ganz viele Auslandssemester und das war so die Geschichte, die ich mir dann erzählt habe. Jetzt sehe ich so ein bisschen, habe meine Basis in Paderborn und sehe trotzdem irgendwie so die Welt im Laufe des Studiums.
Okay, und wie ging es dann weiter? Was ist dann gekommen?
Dann bin ich wieder auf jeden Fall ein bisschen in den Extrem gerutscht. Also habe mich wieder sehr stark identifiziert mit dem Studium, was ich da gemacht habe. Bachelor, Master, war auch irgendwie unter den besten 2% des Jahrgangs. Das war auch für mich immer so was Wichtiges, irgendwie wieder so einen Marker zu haben. Daran nämlich messe ich irgendwie meinen Selbstwert. Viele Praktika gemacht, ins Ausland gegangen und so weiter. Und bin dann in meinem Master nach Bangkok. Einfach mal, weil ich was ganz anderes sehen wollte. Im Bachelor war ich in Barcelona. Ich wollte einfach mal was sehen, was ich gar nicht so wirklich fassen kann. Und Bangkok war für mich so eine ganz andere Welt, die man nur so aus dem Fernsehen kannte. Hat mir tatsächlich dann so gut gefallen, dass ich fast ein Jahr lang da war. Und was in Bangkok ganz interessant war, war, ich habe zum ersten Mal gesehen, dass diese linearen Lebensläufe gar nicht die Norm sind. Also du kommst dann an und dann sprichst du mit irgendeinem Grafiker, der sagt, du, ich bin nach dem Abitur nach Bangkok gegangen und habe einfach meine Grafiken gemacht und ich lebe hier seitdem. Ich so, oh wow, krass, interessant. Wäre mir überhaupt nicht in den Sinn kommen, dass man sowas machen kann. Oder unsere Tauchlehrerin da irgendwie auf Koh Phangan, die hat einen Master gemacht an der Elite-Uni in den USA und ist dann einfach Tauchlehrerin geworden. Und es hat dann so ein bisschen zumindest meinen Horizont eröffnet für, aha, okay, es muss nicht linear sein, es muss nicht sein Bachelor, Master und Stufe 1, Stufe 2 und so weiter. Aber es hat den Horizont noch nicht so weit geöffnet, dass ich mich irgendwie umentschieden hätte. Also ich bin trotzdem, der Pfad war trotzdem weiterhin, ich mache meinen Master, ich gehe in diesen Berufseinstieg. Das war noch zu stark verwurzelt in mir, als dass ich die Entscheidung treffen könnte, das irgendwie nicht zu machen. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch vor diesem Auslandssemester, wo ich mit zwei Kollegen gesprochen habe. Der eine meinte zu mir, ja, Dominik, du machst doch voll, worauf du Bock hast und so. Und das war das erste Mal, wo jemand das angesprochen hat. Ich habe zu ihm gesagt, nee, das ist nicht das, worauf ich so richtig Bock habe. Ne? Ich war neugierig für die Sachen. Das ist so ein bisschen vielleicht mein Charakter, dass ich mich in Sachen reinleben kann. Aber es war jetzt nicht das, wo ich irgendwie ein Feuer gespürt habe oder so. Auch wenn vielleicht manche Leute das von außen gedacht haben. Und dann kam ja der Turning Point. Dann war so ein bisschen der Unfall. Dann hatte ich einen Motorradunfall, der dann vielleicht so ein Stupser war, der mich so ein bisschen, so ein starker Stupser, dass er mich aus dieser Welt so ein bisschen herausgerissen hat.
Wann war der Unfall? Das war in Bangkok?
Das war nicht in Bangkok, das war am Ende der Zeit, also ich war fast ein volles Jahr da. Mhm. War dann in Vietnam, also ich bin alleine gereist zum ersten Mal, Vietnam hat mir irgendwie nicht so gefallen, dann bin ich nach Kambodscha, hab dann da, also es war Ende des Studiums sozusagen, hab dann da jemanden getroffen an so einem Rollerverleih, ich war voll gut gelaunt und voll im Moment und dann hat er mich angesprochen, das war so ein Kanadier, und hat gesagt, ey, willst du mit mir vielleicht irgendwas machen? Und ich habe mich voll gut gefühlt, weil ich dachte, ey, jetzt spricht mich endlich mal jemand an. Ich war so immer der Typ, den irgendwie niemand anspricht, und alle anderen werden immer angesprochen. Hatte so voll das gute Gefühl. Dann bin ich mit ihm zusammen quasi, hat er mich gefragt, was willst du machen? Hab ich gesagt, ich will auf diese Aussichtsplattform fahren. Das war quasi im Süden von Kambodscha, richtig wunderschöne Natur. Kampot ist das Gebiet. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Kambodscha warst, aber mega unberührt, hyperschön das Land einfach. Und sind mit dem Roller losgefahren in Richtung dieser Aussichtsplattform. Ich weiß noch, wie ich mich richtig gut gefühlt habe. Rechts und links habe ich mich im Spiegel angeguckt, mit Tanktop, und habe ich einfach mega gut gefühlt, voll frei und voll im Moment. Und dann ist er ein bisschen langsamer gefahren, hat zu mir gesagt, willst du vielleicht ein bisschen schneller fahren, weil du fährst ein bisschen schneller als ich. Und dann sind wir weiter geradeaus gefahren. Ungefähr 2-3 Minuten später oder so bin ich gebremst an der Hauptkreuzung relativ stark, und er ist dann ungebremst an mir vorbeigefahren. Und du kennst ja beim Roller diese hinten diese Klappen, die man so aufklappen kann, wo man sich dann quasi hinsetzen kann als Beifahrer. Und eine von diesen Klappen ist dann quasi voll in mein Bein reingerissen, und also mit dem Motor, und hat mir dann quasi das Bein aufgerissen. Ich bin dann durch die Luft geflogen und lag dann auf dem Boden. Er hat das gesehen quasi. Wir waren mitten im Nirgendwo wirklich. Da war rechts und links waren keine Menschen, zumindest in dem Moment. Er hat es gesehen, ist aufgestanden und war geschockt einfach davon, hat dann Fahrerflucht begangen. Also ich lag dann quasi alleine da. Ich war vom Bauchnabel abwärts gelähmt. Also ich konnte quasi nichts bewegen so wirklich. Also mein Oberkörper lag halt flach. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ne? Also weil das Bein lag wirklich komplett offen. Also so offen, dass wirklich das Blut auch so stark geblutet hat, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich hier länger liegen bleibe, definitiv würde ich jetzt irgendwie sterben oder so. Dann haben sich langsam Einheimische drumherum versammelt um den Unfall. Und man muss vielleicht ein bisschen den Hintergrund kennen. Ich weiß nicht, Kambodscha ist ein Land, wo noch sowas wie Völkermord gar nicht so lange her ist. Noch vor 20, 30 Jahren gab es ja diesen großen Völkermord. Und ich weiß nicht, wie tief das in deren Kultur verwurzelt ist, aber die haben einfach noch so ein bisschen eine andere Einstellung zum Leben als wir hier in Europa. Und wenn da jemand liegt, gehen die damit einfach ein bisschen anders um, weil auch das ganze soziale System ganz anders ist. Ne? Da haben sich um mich herum ganz viele Leute da angesammelt, ne? Irgendwie ein Einheimischer, dann noch ein Einheimischer. Der eine hat sogar mit dem Handy das aufgenommen, aber geholfen so richtig hat mir keiner, ne? Weil die wahrscheinlich auch schockiert waren von der Wunde irgendwie. Und dann kam irgendwann die Polizei mit so einem Walkie-Talkie neben mir. Ich dachte dann, okay, jetzt ist die Rettung da, wunderbar, ins Krankenhaus, jetzt wird das endlich irgendwie geregelt hier. Aber die Polizei ist dann auch abgehauen. Ne? Also ich verstehe bis jetzt nicht, warum. Ich habe auch geschrien, ich habe gesagt, ey, ich habe Geld im Roller drin. Ich hatte irgendwie $300 oder so, das haben sie einfach nicht gehört. Haben meine Schreie nicht gehört und sind einfach abgehauen. Und dann war so das erste Mal für mich wirklich so der Gedanke, dass ich gedacht habe, okay, es kann sein, dass ich hier sterbe sozusagen, ne? Dass ich quasi verblute. Ich habe dann keine Zeitspanne mehr, wie lange das gedauert hat, bis der Herr dann kam, der mich dann gerettet hat. Duck hieß der, das war ein Australier, also ein älterer Mann. Und dann kam so eine Hand, die mich von hinten quasi hochgehoben hat und meinte, ey, I'm Duck, I will get you the hell out of here oder irgendwie sowas. Und hat dann so ein Handtuch über die Wunde geschmissen. Also über die Wunde haben sich schon Fliegen gesammelt und so weiter. Ich konnte es ja nicht berühren, das war ja offenes Fleisch sozusagen für die. Und der hat mich dann ins Krankenhaus geschafft. Und genau, da fing so ein bisschen der Wendepunkt an. Ich war dann erstmal gar nicht viel bewusst erlebt, weil in Kambodscha hatten die medizinischen Möglichkeiten nicht, um das zu behandeln, die Geschichte. Wäre ich da geblieben, hätten sie sozusagen das Bein entfernen müssen, also das Bein amputieren müssen. Ich wurde dann das sind halt die Dosen, die du an Medikamenten bekommst, ganz anders als hier. Du kriegst da Morphium nicht so klar dosiert, wie du es in Deutschland bekommen würdest, sondern sie ballern dich einfach so zu, dass du einfach das nicht spürst. Deswegen habe ich da echt wenig Erinnerungen an die Zeit. Der Typ, der Fahrerflucht begangen ist, habe ich dann später gehört, ist auch ein paar Mal ins Krankenhaus wohl gekommen, stand irgendwie vor meiner Tür und hat sich aber nicht getraut, reinzugehen. Und der Duck, von dem ich eben erzählt habe, also der mich dann quasi rausgerettet hat, kam auch öfters und hat mir gequatscht und so. Also war richtig cool, hat sich auch um meinen ganzen Rucksack gekümmert und so. Mega cool, mit dem stehe ich auch bis jetzt noch in Kontakt und schicke den jedes Jahr seinen Lieblingswhisky nach Australien. Genau, und dann fing so ein bisschen die Phase an, wo ich dann Zeit für mich hatte, also nach Deutschland transportiert wurde nach dieser einen Woche. Ich hatte dann erstmal einen ganz krassen Entzug. Das kann man nicht so richtig nachvollziehen, wenn man sowas noch nie erlebt hat. Aber wenn man auf einer ganz hohen Dosis von Morphium ist und dann davon das einem unterbunden wird, dann hat man eine ganz krasse Entzugserscheinung. Ja, und das war für mich quasi die ersten 2-3 Tage, als ich dann in Paderborn angekommen bin, war dann halt genau das. Ich habe irgendwelche Krankenschwestern angeschrien und oh, ich habe solche Schmerzen. Und dann meinen die, hey, wir geben ja nicht solche Dosen wie in Kambodscha. Ne? Da muss ich jetzt erstmal dran gewöhnen. Und war dann in einem ganz krassen mentalen Loch auf jeden Fall, weil meine Idee war, ich komme nach Deutschland und die flicken mir jetzt mein Bein. Ne? Also das, du gehst ja davon aus, deutsche medizinische Versorgung, das kriegen die hin. Aber dem war nicht so. Also weil die haben immer wieder versucht, mein Bein zu schließen. Muss ich einfach vorstellen, ist dann so eine riesige Wunde gewesen. Und was die machen, ist, die nehmen Haut von einer Stelle und versuchen, die drauf zu transplantieren, damit das wieder normal funktioniert, das Bein. Und das hat einfach nicht funktioniert, ganz viele Male. Ich gehe jetzt gar nicht so sehr aufs Detail vielleicht ein. Auf jeden Fall hatte ich dann eine kleine Krise auf jeden Fall, weil es so mit meiner Psyche auf jeden Fall gut was gemacht hat und ich das erstmal nicht so wirklich handhaben konnte. Bis dann wieder der Wendepunkt war, so ein bisschen Besuch von meiner Oma. Meine Oma war zu dem Zeitpunkt relativ zeitnah, das ist irgendwie so wie im Leben, alles auf einmal kommt, ist mein Onkel gestorben, mein Opa ist gestorben, also quasi, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch so einen Ring mir gekauft damals, wo ich die 6 wichtigsten Leute in meinem Leben eingraviert hatte, habe ich aber nie irgendjemandem gezeigt, meine Hoffnung war immer so, dass das irgendjemand findet, aber hat niemand gefunden, ist ja egal, zu dem Zeitpunkt, und 2 Leute davon waren auch quasi mein Opa und mein Onkel, die sind beide relativ zeitnah zu dem Zeitpunkt gestorben, und meine Oma war halt, kannst du dir vorstellen, ihr Mann ist gestorben, mit dem sie seit 50 Jahren zusammenlebt, und ihr einziger Sohn ist gestorben, und sie war halt ziemlich zerstört, und dann kommt noch dazu, dass ihr erster Enkel wahrscheinlich sein Bein verlieren wird, und dann ihre Sorge war so, oh, dann kriegt er keine Frau und gar nichts, das war halt so, meine Oma hat nicht mehr gegessen und sonst was, und ich habe mir halt so gedacht, puh, das geht nicht, ich kann jetzt nicht meine Oma noch mehr leiden lassen, das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich mir gedacht habe, puh, Dominik, zieh dich jetzt irgendwie raus aus diesem Loch, und genau, dann kam so der Pfad, wo ich ein bisschen in mich gekehrt bin und wieder zu mir gefunden habe, und dann fing so das Ganze an, was jetzt Richtung dem mich getrieben hat, wo wir heute sind.
Erstmal vielen Dank fürs Teilen. Also ich kann das alles richtig bildlich vor mir sehen. Hat der Doug dir mal erzählt, wo er herkam? Also war das ein Zufall, dass er da war und dich gefunden hat? Oder?
Nee, das war ein Zufall. Er ist da langgefahren mit einem Kollegen, die sind auch mit dem Roller einfach da langgefahren in der Gegend. Und die sind tatsächlich erstmal an mir langgefahren und haben dann aber irgendwie, hat der Kollege von ihm dann gesagt, hier, guck mal, da ist eine Menschenmenge, lass doch mal umdrehen und schauen. Hätte der Kollege quasi das nicht zu ihm gesagt, hätten sie sich auch nicht umgedreht. Ja, und das Problem war einfach, dass wirklich diese Wunde so, glaube ich, besorgniserregend aussah, dass die Leute sich da nicht getraut haben, auch an mich ranzugehen.
Krass. Der Moment, wo du ins Krankenhaus gebracht wurdest und wusstest, okay, ich bin jetzt in Sicherheit. Wenn du das jetzt heute für dich reflektierst, so dieser Moment, ich gehe jetzt mal davon aus, das waren wahrscheinlich alles in allem irgendwie 4 Stunden, 3-4 Stunden zwischen Unfall, bis du im Krankenhaus warst, wahrscheinlich irgendwie so eine Zeitspanne, sowas um den Dreh.
Ich glaube, ein bisschen kürzer, aber ist ja egal, irgendwie 1,5 Stunden oder sowas eher.
Okay. Was hattest du für Gedanken, als du dachtest, es kann sein, dass ich das nicht überlebe? Also woran hast du gedacht? Hast du für dich Dinge gesagt, hätte ich anders machen müssen? Oder warst du einfach so, warst du überhaupt gar nicht durch den Schmerz auch präsent? Also was waren da deine Gedanken? Was waren deine Gefühle?
Habe ich schon relativ oft die Frage gehört. Tatsächlich war es nicht so, wie man oft hört, dass ich irgendwie mein Leben an mir vorbeiziehen sehen habe oder sowas. Es war wirklich, ich war so fokussiert auf den Moment, auch als die Polizei da war und auf dieses, ich habe auch echt viel geschrien, das habe ich gerade nicht erzählt. Ich habe die Leute um mich herum wirklich angeschrien. Ich habe gesagt, ey, irgendwie auf Englisch, helft mir doch oder ich gebe euch Geld. Ich habe immer wieder gesagt, das war so mein Ausweg. Das habe ich verstehe es bis jetzt nicht so richtig, weil ich hatte Geld in dem Roller und die hätten doch irgendwas davon gehabt. Das war so, ich wollte mich die ganze Zeit retten. Ich war gar nicht damit beschäftigt, irgendwie, was passiert jetzt danach, was habe ich falsch gemacht. In dem Modus konnte ich gar nicht. Das war einfach nur so irgendwie, als ob ich an der Klippe hänge und irgendwie versuche, noch mit einem Finger an dieser Klippe hängen zu bleiben. Darum hat sich die ganze Zeit alles gedreht. Also ich habe auch gar nicht groß darüber nachgedacht, bin ich jetzt gelähmt abwärts vom Bauchnabel oder so. Das war mir irgendwie alles egal. Es ging mir einfach nur, bringt mich in ein Krankenhaus. Das war so einfach mein Gedanke. Ich will irgendwie hier weg so. Also mehr habe ich wirklich nicht gedacht und mehr Erinnerungen habe ich auch fast gar nicht.
Und der Doug, als er dich dann auch im Krankenhaus besucht hat, wie war dann so eure erste Begegnung, als du mit ihm auch sprechen konntest?
Oh Mann, ich würd's dir gerne schöner beantworten als das, aber ich habe wirklich echt wenig Erinnerung, einfach durch diese Morphium-Geschichten. Ich erinnere mich teilweise auch an Gespräche, die ich hatte in dieser Phase mit irgendwelchen Kollegen gar nicht mehr. Also ich bin in Paderborn angekommen und dann saßen da von mir zwei Kollegen im Krankenhaus und ich dachte so, ey, woher wisst ihr denn das, dass es passiert ist? Woher wisst ihr das? Und die sagen, ey, wir haben mit dir mehrere Mal eine halbe Stunde telefoniert. Die Erinnerungen sind einfach weg. Und genauso war es auch mit Duck. Ich weiß, dass es das Gefühl mega schön war. Ich weiß, dass ich geweint habe, als er da ankam beim ersten Mal, weil er irgendwie so richtig schöne Energie reingebracht hat. Und da waren auch wenige Leute, die Deutsch gesprochen haben. Also daran erinnere ich mich noch, also an diese Emotion. Ich erinnere mich an das Gefühl, was ich hatte, wenn er da war, aber auch nicht an Gesprächsinhalt. Ich weiß einfach, dass es mich immer mega gefreut hat und immer voll die schöne Abwechslung war, wenn er da war einfach. Und er war einfach immer, der war einfach immer so selbstlos. Also das war immer so, es hat sich alles um mich gedreht und ich habe mich irgendwann schon so schlecht gefühlt, dass ich dachte, ja, okay, was ist denn mit dir? Was machst du? Was ist so dein, euer Plan und so weiter? Das ist so, woran ich mich erinnere.
Habt ihr euch nochmal wiedergesehen seitdem oder seid ihr einfach so in Kontakt?
Nee, wir haben ziemlich viel über Facebook geschrieben. Er wollte einmal nach Deutschland kommen. Er wollte eine Deutschlandreise, hat er schon geplant. Und ich wollte auch einmal schon nach Australien kommen. Hat beide Male nicht geklappt, weil irgendwelche Umstände das vereitelt haben. Aber ich habe auf jeden Fall noch den Plan, das nochmal zu machen, nochmal nachzuholen.
Krass, weil so in der Geschichte klingt er ja wirklich wie in so einem schlechten Film eigentlich, so der Engel, der dann plötzlich kommt und dich rettet, wo man denkt, woher kommt er gerade? Aber er ist gekommen, also total schön. Du bist dann zurück nach Paderborn. Wie hat sich das mit dem Bein dann geheilt? Also hat es dann irgendwann funktioniert mit der Transplantation, oder?
Genau, also insgesamt waren das 12 Operationen und 4 Monate, die ich im Krankenhaus war. Und ungefähr nach Operation 10, also irgendwann nach Monat 3 oder so, war dann klar, ich musste dann die Klinik in Paderborn hat es nicht geschafft, einfach das zu machen, weil das Problem war, was du versuchst, wenn du du versuchst das Fleisch sauber zu bekommen, also du kriegst wie so eine Saugglocke auf das Bein, die immer die Bakterien raussaugt und so weiter. Und woran die nicht gedacht hatten, das war auch interessant, dass sie nicht daran gedacht hatten, dass es einfach andere Viren waren, als die in Deutschland sind. Also du kriegst ein Breitband-Antibiotikum, ne? Also das gegen eine gewisse Varianz von Viren sozusagen ankämpft. Und da war nichts aber drin, was genau gegen diese spezifischen Viren ankämpft in Kambodscha. Und als sie das dann angewendet haben, hat es dann irgendwann geklappt und dann auch nicht mehr geklappt. Ist egal, auf jeden Fall. Letztlich hat es dann irgendwann geklappt und nach Operation 10 war klar, okay, komm, du kannst das Bein behalten. Zu dem Zeitpunkt konnte ich meinen Fuß nicht hochheben. Also sah danach aus, als dass ich eine Fußheberschwäche haben würde. Aber ich war froh, dass ich das Bein einfach behalten konnte, genau.
Und in dieser Zeit im Krankenhaus, was ist da mental, emotional in dir losgegangen? Weil du hast ja auch gesagt, da fing es dann an, irgendwie auch so mit deiner Entwicklung oder ja, ist ja dann tatsächlich eine Form von Entwicklung. Also was hat sich da verändert?
Ich bin tatsächlich dann auch kurz nachdem das mit meiner Oma war, bin ich angefangen, mich einfach mit Themen zu beschäftigen wie positive Psychologie. Ich bin dann auf einen TED-Talk, der für mich ganz interessant war, von Martin Seligmann getroffen. Und das waren alles für mich so Themen, Dankbarkeit, anderen Gutes tun, die irgendwie, man kannte die so aus Omas Ratschlagkiste, aber da war für mich kein Fundament hinter, keine Wissenschaftlichkeit hinter. Und bin dann einfach angefangen, sehr viel zu lesen, Bücher zu lesen und dann sehr extrem in dieser Welt einfach eingetaucht. Und ich bin für mich dann angefangen, mir ganz simple Dinge einfach aufzuschreiben. Also dass die ersten beiden Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe jeden Tag, war einmal, wofür bin ich dankbar und wem habe ich etwas Gutes getan? Also diese beiden Sachen. Ne? Und da hat sich so eine richtige, aus diesen beiden mega hyper simplen Fragen, hat sich dann so eine ganze Welt für mich eröffnet. Ne? Auf einmal habe ich gesehen, wie nett die ganzen Putzfrauen zu mir waren. Da haben zwei verschiedene Putzfrauen unabhängig voneinander haben mir irgendwie Bananen mit Karamell überbacken gebracht und haben mir irgendwelche Geschenke gebracht und die ganzen Leute im Krankenhaus waren alle so nett und ich habe dann einfach viel mehr gesehen, was eigentlich da ist, ne? Also wie meine Eltern mich unterstützen, wie die Freunde da sind, die wirklich noch hängen bleiben und habe auch einfach angefangen, ein bisschen so ein Bewusstsein mit dieser Frage, wem habe ich was Gutes getan, zu entwickeln, für, ey, was kann ich denn jetzt hier gerade machen? Wem kann ich mal einen kleinen Spruch drücken oder irgendwie sagen, ey, coole Frisur oder was weiß ich nicht was? Einfach dafür ein Bewusstsein ein bisschen entwickelt. Hab den Leuten, die mich besucht haben, sehr viel davon erzählt. Ne? Also ich denke, ich sehe da voll die Kraft drin, wenn man sowas ausfüllt. Und es hat sich dann organisch schon ein bisschen entwickelt. Ich habe dann Reflexionsfragen da reingebracht und dann kam hier und da eine Frage dazu. Und irgendwann war es an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist so stark hier. Die Leute, denen ich das erzähle, finden das auch so stark. Daraus muss ich irgendwas machen. Ein Workbook oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss man die Theorie aber auch dazu erklären. Und dann fing es einfach so langsam an, dass ich geschrieben habe. Das waren dann irgendwann, ich habe 150 Seiten oder so geschrieben und habe ich dann runtergebrochen auf 80 Seiten, 60 Seiten. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt, kürzer kann ich es nicht. Dann machen wir jetzt da den Praxisteil dazu. Und so hat sich irgendwie das Ganze entwickelt zu dem, was heute das 6-Minuten-Tag auch ist, genau.
Wahnsinn. Und also ganz am Anfang, du hast gesagt, du hast angefangen, TED-Talks zu gucken und so weiter. Diese Lücke dazwischen, ne, zwischen du kommst wieder, gehst auf harten Entzug, dein Bein ist total geschrottet, ne, aber deine Oma kommt, du denkst, okay, ich muss jetzt hier mich irgendwie mal, ich muss jetzt mal klarkommen. Mhm. Gab es irgendwie, also hast du gegoogelt oder also wie bist du quasi, so dieser erste Schritt, kannst du dich da noch dran erinnern, was das war?
Ja, das war auf jeden Fall einfach eine Google-Arbeit. Das waren solche ganz simplen Dinge wie irgendwie mentales Loch, mentale Gesundheit, Depression oder sowas. Also ich habe mich mit solchen Begriffen einfach vorher nie beschäftigt und hatte da auch echt kein Bewusstsein für und habe einfach mich rumgegoogelt. Was gibt's da? Was sagt die Wissenschaft? Was sagen Experten? Wer ist da überhaupt Experte? Was erzählen die? Und das waren so viele Dinge jetzt, wo ich wahrscheinlich denke, das ist relativ selbstverständlich, waren früher für mich noch relativ neu einfach. Also es war wirklich googeln einfach. Ich hatte ja keine Bibliothek damals. Ich habe meinen Eltern gesagt, bring mir das Buch mit, dann irgendwie Kindle Reader mir geholt und da gelesen und so weiter. Also ja, danke Google, hat mir auf jeden Fall geholfen.
Was war für dich so das wertvollste Buch in der Zeit?
Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, The Obstacle is the Way. Das ist ein Buch von Ryan Holiday. Ich weiß nicht auf Deutsch, wie die Übersetzung. Ich glaube, Dein Hindernis ist das Weg. Oder so, wo es halt sehr viel darum geht, wie schwere Phasen dazu beitragen können, dass du auch wächst daraus und wie du quasi die Sichtweise auf diese schweren Phasen ändern kannst und das Mindset darauf ändern kannst. Und es gibt halt so ganz viele Beispiele dazu aus der stoischen Philosophie und Epiktur und wie die alle heißen und Marcus Aurelius und so weiter. Und erklärt halt, wie die alle so durch schwere Phasen gegangen sind und wie quasi nur das Mindset das Entscheidende war, um durch diese schweren Phasen zu kommen. Das war einfach für mich relativ neu und hat mir mega geholfen einfach in der Zeit. Weil es war so ein bisschen der Eintritt in die anderen Bücher. Ich musste erstmal ja diese schwere Phase für mich verarbeiten, um ins Wachstum zu kommen sozusagen.
Und um diese schwere Phase zu verarbeiten, weil ich meine, das war ja für dich schon, also jetzt einfach, wenn ich mich da reinfühle, das war ja schon, ist ja einfach eine extreme Erfahrung, die du da gemacht hast, die ja, dich komplett einmal ausgenockt hat, ja wirklich auf allen Ebenen, also ja körperlich, emotional, mental, dein ganzes Selbstbild, alles, ne, wer du dachtest, wahrscheinlich wer du bist, was du vorhast in deinem Leben, es war ja wirklich plötzlich einfach mal so Stopp. Wie hast du tatsächlich diesen, also du hast ja gerade gesagt, wie hast du diese Herausforderung oder diese Krise für dich dann verarbeitet? Also wie hast du damit abgeschlossen, um in das Wachstum kommen zu können? War das für dich ein bewusster Prozess? War das eine Phase?
Glaube eher, es war eine Phase. Ich muss auch dazu sagen, ich habe nebenbei trotzdem noch meine Masterarbeit geschrieben, ne, und habe trotzdem den Pfad verfolgt. Also ich war so weit, das hat mich immer noch nicht davon abgewendet. Es musste erstmal tief ins Buch reinkommen, um wirklich zu entscheiden, ey, ich gehe jetzt nicht in den Berufseinstieg. Ich hatte sogar Jobangebote vorliegen und so weiter. Es war eigentlich schon so weit, dass ich nach dem Krankenhaus sozusagen in den Jobeinstieg gehen würde, ne? Und das war einfach eine relativ lange, graduelle Phase. Also von Woche zu Woche, wo sich irgendwie herauskristallisiert hat, nee, das ist nicht das, was ich machen will. Also der Turning Point war auf jeden Fall mit meiner Oma, wo es angefangen hat, sich zu beschäftigen mit den Dingen. Alles andere war ein sehr gradueller Prozess. Also da gab es keinen einzelnen Punkt, der mich da irgendwie umgeschwenkt hat oder so.
Und dann hast du die ersten 60 Seiten geschrieben von diesem Buch. Erstmal ja wahrscheinlich einfach so Family and Friends mäßig, so für den oder wer auch immer. Oder war in dir schon diese Idee, ey, das wäre so cool, das irgendwie an alle Menschen rauszubringen? Also was war so das Gefühl, das du hattest, als du das geschrieben hast?
Es war tatsächlich die Energie, dass ich gedacht habe, ich kann es an alle Menschen rausbringen. Weil ich habe so einen krassen Energieschwung gehabt, einfach als ich das gemacht habe, auch wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, weil das war immer so, die Leute kennen mich ja auch, die wissen, ah, das ist diese rationale BWLer und auf einmal redet er von Dankbarkeit und dann wirst du einfach hellhörig. Weil du siehst, warte mal, der vorher, wenn jemand, der eigentlich alles so faktisch sieht und argumentativ und logisch, der Debattierer, der alles immer auseinandernimmt, auf einmal sowas erzählt, dann hört man so ein bisschen hin. Und weil diese Neugier und dieser Enthusiasmus so ein bisschen übergeschwappt ist zu den Leuten, war es einfach schön zu sehen, welche Energie da so schwingt. Und die war auch für mich einfach einzigartig, diese Energie. Also ich hab in dem Moment schon gespürt, ey, also meine Idee war relativ schnell schon, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, ich mache daraus ein Buch. Und ich war in meinem Optimismus, habe ich mir gedacht, daraus wird ein 450-Euro-Job. Also dieses Buch wird ein 450-Euro-Job, dann mache ich noch irgendwas. Das wird auch ein 450-Euro-Job. Dann habe ich zwei 450-Euro-Jobs und kann mich quasi schon ernähren und muss erstmal nicht in den Job rein. Das war so die Logik, die ich hatte damals.
Krass. Fast. Hat ja fast geklappt. Wie viel habt ihr Status Quo verkauft? Wie viele Menschen haben so ein Buch zu Hause?
Also ungefähr 900.000, sowas um den Dreh.
Ach, gut. Mega toll. Herzlichen Glückwunsch. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Wie bist du dann weiter damit vorgegangen? Also wie war dann quasi, du hast das Buch dann geschrieben, du hast offensichtlich ja keinen Job dann angenommen. Wie ging es weiter, als du aus dem Krankenhaus entlassen bist?
Also ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, tatsächlich mit einem Kollegen von mir zusammenzuziehen, der auch sein eigenes Business großziehen wollte in einem anderen Bereich. Und das war eine ganz wichtige Entscheidung, weil ich wirklich jemanden hatte, der auch quasi nicht diesen normalen Pfad gehen wollte. Wir haben dann quasi so eine WG gehabt, wo du musst dir vorstellen, in der Mitte war so ein ganz großer Raum und drumherum waren so 4 Zimmer, die alle abgeschlossen waren und jeder hatte seinen eigenen Raum. Und da waren 2 Studentinnen und ich und mein Kollege. Wir sind wirklich jeden Morgen 6 Uhr morgens aufgestanden, sind zusammen angefangen, haben den Tag geplant, haben dann immer uns 50 Minuten gestoppt, nach 50 Minuten hat der Wecker geklingelt, dann haben wir irgendwie uns gedehnt, über irgendwelche Sachen geredet, kurze Pause gemacht und weitergearbeitet. Und so bis abends 21 Uhr und es ging wirklich 7 Monate lang komplett so. Wir haben beide, also es war so, ich habe richtig positive Erinnerungen an die Phase, es hat richtig Spaß gemacht, richtig erfüllend. Ich hatte nicht mal einen eigenen Bildschirm oder so, ich saß da wirklich an meinem Laptop die ganze Zeit nach unten gefercht an so einem Lederstuhl, der irgendwie die ganze Zeit geschwitzt hat und ich musste mir dann mal so ein Handtuch unter meinen Po legen, damit ich nicht schwitze auf diesem Lederstuhl und wir haben dann auch teilweise, wenn die beiden anderen Studentinnen rausgekommen sind, einfach überhaupt nicht gerade mal Hallo gesagt und haben das schon als Ablenkung gesehen, wenn die überhaupt da reinkamen, weil wir einfach so fokussiert waren. Das war so ein bisschen die Phase. Und während dieser Phase sind dann einfach ganz viele Sachen von selbst wieder gekommen. Also wir haben das Buch quasi rausgegeben und relativ schnell, ich glaube so nach 2 Wochen oder so, kam schon das erste Feedback zum Buch. Ein Feedback, was mir ganz krass im Kopf geblieben ist, was mir erstmal das erste Mal so gezeigt hat, ey, wow, das bewirkt gerade was, ist, da hat mir einer geschrieben, dass das Buch zu nutzen ihm dabei geholfen hat, sich davon abzuhalten, Selbstmord zu begehen. Das war für mich so, okay, wow, da ist wirklich irgendwie Impact und Einfluss hinter. Aber auch ganz viele andere Leute haben geschrieben, ey, das Buch hat so einen Einfluss, super. Und es ist dann einfach angefangen, sich zu verkaufen. Und es waren gar nicht so sehr die Verkaufszahlen direkt. Das hatte mich schon gewundert, aber das Feedback, das war halt krass. Das war wirklich wie so ein Energieboost jedes Mal. Ne? Leute schreiben ja nochmal in persönlichen Mails, nochmal anders als in Rezensionen. Ne? Du kannst auch Rezensionen öffentlich lesen, aber das wirst du bei dir auch kennen. Ne? So eine Podcast-Rezension, die du jetzt auf iTunes bekommst, ist nicht so persönlich wie eine Mail, die dir jemand schreibt. Ne? Ja. Und das, was du da in diesen Mails bekommst, das ist halt wirklich so das gewesen, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist ein Antreiber. Und danach wurde ich dann irgendwie so ein bisschen süchtig und habe direkt gesagt, okay, wow, ich verbessere das Buch jetzt, ich mache da ein E-Book zu, ich mache die englische Version, wir machen noch weitere Bücher. Und dann hat es seitdem eigentlich nicht mehr aufgehört bis jetzt so ein bisschen. Also diese Energie ist quasi die ganze Zeit dahinter bis jetzt sozusagen.
Was waren die Fragen, die dann zusammengekommen sind in dem Buch?
Also einmal, Wir haben ja eine Morgenroutine und eine Abendroutine im Buch. Ne? Du hast quasi morgens 3 Minuten, abends 3 Minuten. Morgens ist es, ich bin dankbar für, also das der Klassiker Dankbarkeit. Dann, wie kann ich meinen Tag wundervoll machen? Also was machst du proaktiv, um deinen Tag gut zu gestalten? Dann eine positive Selbstbekräftigung. Das kann sowas sein wie, meine aktuelle positive Selbstbekräftigung ist zum Beispiel seit 1,5 Jahren, auch wenn ich das immer nicht so gut leben kann, ist, ich versuche erst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Das ist die Morgenroutine. Die Abendroutine ist, wem habe ich heute was Gutes getan? Also das, was im Krankenhaus ist, auch im Buch gelandet. Was kann ich morgen besser machen? Mit dem Fokus auf morgen, damit man sich nicht heute schlecht fühlt, sondern was mache ich morgen anders? Und 3 tolle Dinge, die man erlebt hat, auch ein Klassiker, also der Tagesrückblick, einfach der positive. Und dann haben wir darüber hinaus nochmal so andere Elemente wie ein Gewohnheitstracker ist in dem Buch drin. Wir haben ein ganz wichtiges Element, auf das ich auch ziemlich stolz bin, sind die wöchentlichen 5 Fragen. Ja, das sind also Reflexionsfragen, ein festes Element, die jede Woche wechseln, wo so Dinge gefragt werden wie, man sagt, du bist der Durchschnitt der 5 Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Trifft das für dich zu? Geben dir diese Leute Energie? Ziehen sie die Energie? Und so weiter. Das sind so die Kernelemente des Buches, ja.
Super schön. Richtig, richtig toll. Nutzt du das für dich selber auch noch? Oder bist du mittlerweile so, es ist schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du das gar nicht so sehr quasi mehr selber in das Journal reinschreibst?
Überhaupt nicht. Es ist noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe genauso auch, bin Opfer des Negativity Bias. Ne? Also ich habe auch, sehe auch manchmal Dinge noch schwarz und merke immer wieder, dadurch, dass ich benutze unser anderes Produkt gerade auch, das 6-Minuten-Erfolgsjournal konstant, benutze ich das 6-Minuten-Erfolgsjournal ein bisschen weniger. Also
worin unterscheiden sich die beiden?
Das Erfolgsjournal, da geht es wirklich darum, konkrete Ziele zu erreichen. Also ganz, ganz konkret zu sagen, ey, ich möchte das und das machen. Wie fokussiere ich mich darauf? Wie komme ich dahin? Das ist ja nochmal ein anderer Fokus als im Tagebuch, wo es wirklich mehr um Dankbarkeit, Achtsamkeit und Selbstreflexion geht. Aber ja, das Erfolgsjournal nutze ich gerade noch mehr als das Tagebuch. Das ist auch tatsächlich immer der Maßstab, den wir für unsere Produkte pflegen. Und das sehen die Leute, die bei uns Mitarbeiter sind, sehen das auch. Wir nutzen unsere Bücher auch selber. Das ist wirklich der Standard, mit dem wir die Bücher kreieren und mit dem wir da die Arbeit reinstecken. Wir wollen das selber nutzen. Um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, ich nutze es und ich habe es auch auf jeden Fall noch nötig und es ist nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Also ich glaube, ich habe die 6-Minuten-Tagebuch-Routine auch einige Male schon verloren in meinem Leben und ich merke immer wieder, also wie gut es mir tut, die zu führen, ne? Das ist so simpel. Man denkt irgendwie, man arbeitet in diesem Bereich und dann hat man das irgendwie in Fleisch und Blut, ist das irgendwie übergangen? Nee, überhaupt nicht. Ich muss genauso mich immer wieder zurückholen. Also ich habe das Glück, dass meine Frau es wirklich konstant nutzt, seitdem wir das Buch raus haben. Sie erinnert mich wieder immer so ein bisschen daran. Ohne sie würde ich es wahrscheinlich unkonstanter nutzen. Aber es geht mir auf jeden Fall immer besser, wenn ich es nutze und ich versuche es möglichst oft zu nutzen. Ich würde sagen, aktuell nutze ich so 4 Tage die Woche. Das ist so.
Cool.
Benutzt du irgendwie eine...
Ja, Entschuldigung.
Hast du eine Journaling-Routine oder benutzt du ein...
Ich habe ja dieses, mein Rise Up and Shine Journal quasi, das war damals so aus so einer ähnlichen, also nicht aus einer ähnlichen Erfahrung, aber mit einer ähnlichen Intention quasi, weil ich bin zum Beispiel so jemand in einem Notizbuch, ich brauche extrem viel Lernspace, also da, wo gar nichts drin steht, weil ich das immer gar nicht mag, wenn das vorgegeben ist, weil ich zum Beispiel mir immer super viele Notizen mache, wenn ich zum Beispiel einen Podcast höre oder ein Buch lese oder ich liebe es, mir Sachen einfach aufzuschreiben oder wirklich Tagebuch zu schreiben. Und ich bin dann immer so, Mann, warum steht da schon was? Und deswegen haben wir sozusagen bei dem Rise Up and Shine Journal haben wir auch diese Fragen, was war mein Erfolgserlebnis heute, wofür bin ich dankbar und was ist meine Intention für den Tag? Und dann ist aber immer ganz viel Platz einfach für sich selbst, um Notizen machen zu können. Damit arbeite ich sehr viel, aber tatsächlich ist es so, seitdem ich Mama bin, sind so meine Routinen alle so Ciao, Kakao, dass ich es einfach mache, wenn es passt. Also ich bin da so, aber ich muss sagen, worauf ich so stolz bin, also ich kann dich so nachfühlen, das ist einfach, ich glaube, das ist bei jedem auch einfach so. Ich mache seit 5 Tagen jetzt jeden Tag ein Workout für 1 Stunde. Ich bin so stolz auf mich. Es ist wirklich, es fühlt sich so gut an und ich bin richtig so, ja, also ich denke mir selber so, ja, es macht total Sinn. Man fühlt sich so viel besser. Und das ist gerade für mich so, wo ich auch wieder merke, so auch auf, es ist ja nicht nur die mentale, sondern eben auch wirklich diese körperliche Ebene, die so wichtig ist. Und wo ich bei mir oft merke, ich bin so voll gut in diesem, dann irgendwie schreiben und meditieren und so. Und dann fällt es bei mir aber manchmal so auf der körperlichen Ebene so ein bisschen hinten runter. Und da versuche ich jetzt gerade, das so ein bisschen wieder zu stärken.
Cool.
Ja. Bei dem Erfolgsjournal, was du gerade gesagt hast, geht es ja darum, Ziele zu erreichen. Ich finde das auch nochmal ganz spannend, weil hast du für dich da so eine Art Roadmap, die du verfolgst? Oder was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Elemente, um sein Ziel tatsächlich zu erreichen? Ist es so wichtig, das Ziel auch zu erreichen? Vielleicht das vorweg?
Also erstmal würde ich zu der letzten Frage würde ich sagen, nein. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr. Es ist der Klassiker, den jeder schon mal so gehört hat. Es klingt so klischee-mäßig, aber es geht einfach um die Reise, nicht um das Endziel. Es ist einfach so. Vor allen Dingen auch, weil man auf der Reise an ganz andere Ziele kommen kann. Man kann Ziele haben, die in eine Richtung führen, aber das sollte nicht das Ultimatum sein. Und also genau so gehe ich Zielsetzungen auch an. Also 2 Dinge, die ich finde, sind mega wichtig für Ziele, sind einmal, sie müssen wertebasiert sein. Das heißt, auf dem basiert, was deine eigenen Werte sind. Und sie müssen gewohnheitsbasiert sein. Also deine Ziele sollen konvertiert sein in Gewohnheiten, die dich dahin führen. Und Gewohnheiten, nehmen wir erstmal ein Beispiel, sagen wir mal, ich möchte ein Buch schreiben, okay? Und sagen wir, meine Gewohnheit ist, ich schreibe jeden Tag, ist die 1. Stunde meines Tages, ist 1 Stunde hochkonzentriertes Schreiben. Ne? Dann ist diese Gewohnheit viel, viel wichtiger als das Ziel, weil diese Gewohnheit kann mich dahin führen zu dem Buch, die kann mich aber auch woanders hinführen, die kann mich auch zu einem Blogbeitrag führen, zu einem, weiß nicht, zu irgendeinem Bewerbungsschreiben oder sowas. Die Gewohnheiten sind ein bisschen flexibler, aber gleichzeitig auch stabiler als Ziele, weil Ziele können sich einfach immer ändern. Und wenn eine Gewohnheit einmal da ist, hat sie einfach so viel mehr Kraft, weil du einfach dich auf andere Sachen fokussieren kannst, als jetzt das Ziel an sich. Ich finde, eine ganz wichtige Sache bei Zielen ist das Thema Fokus. Also gibt da so eine Analogie, die bei mir mega, mich mega stark, mit mir mega stark resoniert hat. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist. Kannst du mir gerne sagen, ob es nicht so ist. Und zwar von einem Löwe und einer Maus. Und zwar ist es so, dass ein Löwe, der könnte grundsätzlich, wenn er wollte, könnte er sich von Mäusen ernähren. Das heißt, er könnte den ganzen Tag Mäuse fangen, ne? Und davon zumindest zeitweise überleben. Das Problem ist einfach, dass die Kalorien, die er verbrennt, um die Maus zu jagen, sind mehr, als er aufnimmt, sozusagen, durch das Essen der Maus. Ne? Und was macht ein Löwe im Gegensatz dazu? Was ist seine Alternative? Er überlegt ganz genau, aha, okay, was ist mein nächstes Ziel? Das ist die Antilope, ne? Jagt sie einmal mit voller Power und danach ruht er sich aber auch wieder aus. Ne? Kann er auch mehrere Tage, weil er hat diese Antilope einfach gefangen und hat seinen Rudel vielleicht auch davon ernährt. Und ich glaube, das ist eine mega schöne Analogie auch fürs Leben, weil ich mich selber, vor allem nach dieser 6-Minuten-Tagebuchphase, erlebt habe in einer Phase, wo ich alles machen wollte und nichts. Ich wollte eine Coaching-Ausbildung machen, eine App entwickeln und ein neues Buch und so weiter. Dabei war es viel wichtiger, mich erstmal zu fragen, was ist denn eigentlich meine Antilope? Was ist die Antilope, die mir sozusagen den größten Mehrwert gibt? Und ich glaube, deswegen ist diese Frage nach der Antilope so wichtig. Und die findest du halt, indem du guckst, was sind deine Werte und leitest von deinen Werten die Ziele ab. Und ich glaube, diese Frage, diese Fokusfrage ist viel wichtiger als, wie kann ich besser Ziele erreichen? Wenn du wirklich ein Ziel hast, was dich motiviert, und ich glaube, du kennst das ganz gut, deine Vision leitet dich ja auch durch die Dinge, die du machst. Ne? Und eine Vision, eine Vision ist ja auch was, sozusagen ein wertebasiertes Ziel in gewisser Weise, trägt dich auch durch schwere Zeiten. Ne? Ein Ziel, das nicht wertebasiert ist, trägt dich nicht durch schwere Zeiten. Das geht in schweren Zeiten verloren. Deswegen finde ich diese Analogie so schön. Und was auch so schön daran ist, hast du schon mal einen gestressten Löwen gesehen? Nein, die sind eigentlich immer relativ entspannt. Also deswegen ist der Slogan von diesem Buch auch Ziele fokussierter und gelassener erreichen. Ne? Also mehr schaffen, ohne geschafft zu sein sozusagen. Weil genau dieser Balanceakt einfach immer so was ist, womit die meisten Leute, glaube ich, strugglen. Entweder bist du zu sehr im Arbeiten oder zu sehr im Relaxen. Und das Buch ist darauf ausgelegt, zum einen rauszufinden, was ist diese Antilope? Wie erreiche ich die? Mit Gewohnheiten wirklich aber auch, die ich entwickle. Und wie mache ich das Ganze, ohne mich selbst dabei zu verlieren? Also ja.
Cool. Ich hole es mir auch für 2021. zwei Fragen dazu. Was sind deine Werte? Also wenn du sie teilen möchtest.
Mhm. Oh, ist eine große Frage. Ein ganz großer Wert von mir ist Sinn. Auf jeden Fall, wenn man das so als Wert nennen kann. Ein Wert von mir ist auch Herausforderung. Also ich muss mich wirklich herausfordern, um mich weiterzuentwickeln, um auch geben zu können. Ich glaube, mein Glaubenssatz, den ich jetzt auch ein bisschen gefestigt habe in den letzten Jahren, ist, umso mehr ich mich herausfordere, umso mehr gebe ich auch an die Leute um mich herum und umso mehr Mehrwert kreiere ich auch. Spaß ist für mich auch ein wichtiger Wert. Also die Dinge, die wir bei uns machen, auch wenn ich, also mein Team ist unglaublich lustig drauf. Die werden jetzt wahrscheinlich sagen, du bist noch der griesgrämigste von allen so, ne? Aber ich umgebe mich gerne mit lustigen Menschen. Meine Frau ist auch mega lustig drauf. Wir machen auch so viel Quatsch. Das ist immer so, bei all der Seriosität will ich mich selbst einfach nicht zu ernst nehmen und will irgendwie trotzdem noch so Spaß in den Dingen haben. Das sind vielleicht so drei Dinge, die ich jetzt spontan nennen würde. Werte, die mich ausmachen, sind das ja. Ein Wert, den ich mehr leben muss, ist tatsächlich der Wert Gesundheit. Weil ich einfach jemand bin, ich rutsche immer in Extremer. Ich bin tatsächlich nach dem 6-Minuten-Tagebuch, nach dem Erfolg des Buches, bin ich in ein Mega-Extrem gerutscht, wo ich 2 Tennisarme hatte und nicht schreiben konnte und irgendwie Operation Nummer 19 an meinem linken Bein hatte. Und obwohl ich diese Operation hatte, war ich so in meinem Workflow drin, dass ich dann, also ich hatte diese beiden Tennisarme, ich sollte eigentlich eine Woche Pause machen. Und ich habe mir dann ernsthaft nach dieser OP ein Diktierprogramm installiert und habe dann mit Diktieren am zweiten Tag nach der OP weitergemacht. Also ich rutsche sehr, sehr schnell in den Extrem, weil ich so überzeugt bin einfach von dem, was wir machen, dass ich mich immer wieder zurückholen muss. Und das ist halt sehr kurzsichtig, ne? Ist halt sehr schade, dass das oftmals passiert, und das ist was ich versuche mehr zu leben gerade, und wo ich versuche einfach ein bisschen mehr, ja, an die lange Frist zu denken. Also, ne, die 3 Werte lebe ich ganz gut, Gesundheit ist, arbeite ich dran.
Spannend, vielen Dank fürs Teilen. Kann ich mit allem total mitgehen. Und bei dem letzten Punkt finde ich es ganz spannend, weil ich glaube, da sind wir uns auch einfach sehr, sehr ähnlich. Ich würde es ganz genauso machen. Mhm. Und ich glaube, was für mich auch ganz spannend war, das vielleicht auch einfach nochmal als Impuls ist, so, wenn man so jemand ist, der natürlich dann auch so in Extreme geht und halt auch dieses, ist ja ein wahnsinniges Commitment, was du einfach hast, ne? Also wenn du sagst, hey, dafür gehe ich und das ist mein Commitment und es wird mich nichts davon abbringen, Das ist ja eine wahnsinnige Stärke auch, ne? Das ist ja fantastisch, weil das, was ja da ist, ist ja nur da, weil du genau so bist. Und ich glaube, da geht es immer so ein bisschen darum, genau, also sich darüber bewusst zu sein, wann können wir die Stärken aufdrehen und wann macht es Sinn, die auch ein bisschen runterzudrehen und eine andere Stärke aufzudrehen. Das hat mir nochmal total geholfen, in diesem Jahr für mich auch zu erkennen, weil ich bin so ein Overpacer die ganze Zeit und es geht halt auch nicht. Irgendwann musst du halt genau, wie du gesagt hast, der Löwe muss halt auch einfach mal da liegen und chillen, weil sonst bringt es halt auch nichts, ja.
Es ist halt immer leichter gesagt als getan. Ja. Das ist, du kommst in den Tag rein und ich schreibe mir das als sonst wo auf, dass ich jetzt diese Woche entspannter bin und dann kommt irgendwie holt einen der Alltag wieder ein und dann ist man da motiviert und da und dann, ja, aber so ist es mit so vielen Dingen. Ne?
Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, weil ich glaube, dass das für ganz, ganz viele eins der schwierigsten Dinge ist. Und zwar hast du gesagt, mit der Antilope, ne? Du brauchst sozusagen deine Antilope, du musst dich entscheiden. Du hast vorhin auch gesagt, du wolltest eine App machen und du wolltest das Buch schreiben und vielleicht einen Online-Kurs oder ne, all die Ideen, die du gehabt hast. Wie hast du dich dann wirklich entschieden? Du hast gesagt, ne, es muss wertebasiert sein. Mhm. Aber also ich kann mir vorstellen, weil ganz viele sind, und ich bin manchmal auch so, dass ich denke, okay, shit, aber ich will ja auch das machen und wie kriege ich, also womit gehe ich los, worauf fokussiere ich mich? Hm. Was hilft dir da dabei?
Es war tatsächlich einfach ganz simpel in dem Fall ein Wertetest. Ne? Also ich habe, es waren zwei Dinge wieder. Als die Entscheidung fiel, das 6-Minuten-Erfolgsjournal zu machen, war es genau diese Phase, als ich mit meinen Armen da lag und einfach die Leute gesagt haben, ey, sag mal, bist du bescheuert oder was hier? Also die haben einfach meinen Laptop weggenommen sozusagen und damit ich mich ein bisschen erholen sollte, Abstand ist eine Sache auf jeden Fall, die mir dabei geholfen hat, aber auch diese Besinnung zu den Werten. Ich habe einfach einen Wertetest gemacht, einfach. Wir hatten damals noch keinen eigenen online, einfach, der heißt, glaube ich, Gary Barrett oder so. Ist der falsche Name auf jeden Fall. Ein angesehener Online-Test, habe den Wertetest gemacht und der hat mich einfach dahin zurückgeführt, warum mache ich eigentlich diese Produkte? Warum habe ich eigentlich eine 6-Minuten-Tagung gemacht? Was hat dabei so Bock gemacht? Und es war damals eine Lösung für mich, eine Lösung, die mir geholfen hat, eine Lösung, die für mich Mehrwert gegeben hat und so auch eine Energie mir gegeben hat, die ich nach außen tragen konnte, dann habe ich gedacht, ey, wenn ich jetzt dieses Problem habe, dann werden andere das auch haben und genau für dieses Problem kreiere ich jetzt eine Lösung. Ja, das war genau das, was mich sozusagen dahin geführt hat, in diese Krankenhaussituation, 1000 Sachen gleichzeitig zu machen, werden die andere auch haben. Das war sozusagen das Zurückbesinnen zu den Werten hat mich einfach sozusagen dahin geführt. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, was relativ viele Leute vergessen, dass Fokus viel wichtiger ist als viele andere Dinge. Einfach Fokus wird unterschätzt. Weißt du, ganz viele Leute denken, ja, okay, der hätte ja auch das und jenes machen können. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, eine Sache gut zu machen, als irgendwie 10 Sachen gleichzeitig. Ne, so ganz viele Leute jagen einfach den Mäusen hinterher, wie ich auch teilweise es gemacht habe. Wobei, also, das verinnerlichen viele Leute nicht. Das ist der Punkt, den ich gerade versuche zu machen. Ich weiß das, weil ich in Gesprächen vielen Leuten das erzählt habe und dann sagen, ja, aber mach doch auch nebenbei dann das Coaching oder mach doch nebenbei das oder so. Und das ist halt so diese Illusion, nee, es geht meistens nicht. Das ist wie mit den meisten Dingen im Leben, egal was du machen willst, dieser Fokus ist einfach so wichtig, um irgendwie den Erfolg zu haben. Also egal, was auch immer es ist, nicht? Es muss gar nicht irgendwie ein Buch sein. Es kann sein, ich fokussiere mich jetzt auf mein Elterndasein. Ich möchte jetzt ein guter Vater sein. Ich möchte jetzt irgendwie der perfekte Kindergärtner werden oder was auch immer machen. Es ist vollkommen egal. Es geht einfach nur darum, dass du diesen Fokus hast.
Mhm. Danke fürs Teilen. Ja. Ja. Ist auch meine große Lebensaufgabe, das noch mehr zu lernen, glaube ich. Ich bin ja eher so der Scanner-Typ. Ich bin ja so alles auf einmal.
Was ist dein Fokus gerade, also aktuell?
Jetzt gerade ist für mich der
außer Fokus. Außer dein
Sohn. Außer mein Sohn. Meine Schwangerschaft auf jeden Fall. Stimmt. Und ja, wirklich dieses Thema Gesundheit. Also tatsächlich, was ich gerade meinte, ich habe für mich jetzt gesagt, hey Mann, ich möchte einfach für die Geburt, auch für mein Kind, ich möchte einfach richtig gesund und stark und powerful sein und jetzt nicht so in der Schwangerschaft so, ach, ich bin so müde, sondern wirklich zu sagen, nee, ich tue meinem Körper jetzt was Gutes und das ist gerade auf jeden Fall für mich ein Fokus und ansonsten schreibe ich ja meinen Roman.
Oh, wow.
Ja, und das wird jetzt für mich der Fokus für die nächsten 3 Monate, den Roman zu schreiben. Was super aufregend ist, weil habe ich noch nie gemacht. Ja, und darauf will ich mich fokussieren.
Wie kamst du dazu? Also Roman ist jetzt, du hast ja bis jetzt 2 Sachbücher geschrieben, ne? Und bist ja sehr sachorientiert in den Dingen, die du machst. Wie kam die Entscheidung, einen Roman zu schreiben?
Tatsächlich durch auch einen inneren Impuls. Also es war, ich habe in dem Roman geht es quasi um eine junge Frau, die in einer ziemlichen Krise ist und dann, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, aber quasi in Kontakt kommt mit ihrem 91-jährigen Ich.
Okay.
Und die beiden quasi Dialoge miteinander führen. Cool. Und dieses ihr 91-jähriges Ich, ihr hilft, ihre Themen aufzulösen. Und am Ende ist es, wie ich die ganze Zeit mit mir selber arbeite quasi. Ja. Und weil ich immer diese inneren Dialoge habe mit meinem eigenen 91-jährigen Ich, dachte ich, ey, ist doch so geil, das als Geschichte zu erzählen, weil ich eben auch glaube, dass viele Menschen da ganz anders auch das Thema aufnehmen können und weil man sich ganz anders identifizieren kann mit dieser jungen Frau, die da gerade steckt, weil das all die Probleme, die sie hat, kennen wir alle. Mhm. Und ja, und ich kann da gar, ist so wie ein bisschen wie bei dir, ich kann da gar nichts gegen tun. Das ist so, okay. Ich lebe in meinem Kopf in diesem Buch. Also das hat sich schon geschrieben, ich muss es jetzt nur noch schreiben. Mhm. Und das hat sich einfach in mir so, ich weiß auch nicht genau, also ja. Ja. Also keine Ahnung, wie es wird. Aber ich werde es einfach machen.
Also wird es autobiografische Züge haben sozusagen oder schon distanziert von
dir? Das verrate ich nicht. Natürlich gar nicht. Ist überhaupt nicht autobiografisch. Nein, na klar. Also es ist schon zum Teil, gibt es also Momente, die ich einfach sehr gut aus meinem Leben kenne, auch wenn es natürlich auch anders ist und sie auch anders ist als ich. Aber es sind schon viele Momente, die ich ähnlich erlebt habe. Und Momente, wo ich ähnlich am Boden war und dann mir überlegt habe, okay, wie geht's weiter?
Ja. Spannend. Werde ich lesen.
Ja, ich schick's dir gerne. Es kommt im September, Oktober. Ja. Ich habe immer noch eine Frage, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar ist diese Frage, stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens. Also du lebst noch ganz, ganz lange, super erfülltes Leben, machst noch ganz viele tolle Journals zu allen möglichen Themen, bist ganz alt, ganz gesund und es kommt dann aber der letzte Tag deines Lebens und ich würde zu dir kommen, würde sagen, Dominik, hey, es tut mir so leid, es gab ein technisches Problem, es wurde alles gelöscht, all deine Bücher sind weg, alles, was du gemacht hast, ist weg. Aber ich habe eine Seite aus deinem Journal mitgebracht und einen Stift und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese Seite 3 Weisheiten zu schreiben, wenn sonst nichts in Erinnerung bliebe von all dem, was du mal gesagt oder gemacht hast. Was wären 3 Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass sie Menschen sehen, hören, lesen, in ihrem Leben integrieren?
Also eine Sache fällt mir relativ schnell ein, die Nummer 2 und 3 habe ich noch nicht gerade, ist einfach, hör mehr auf dein Herz als auf deinen Verstand. Was ich damit meine ist, wenn ich mir mein Leben anschaue und auch das Leben vieler anderer Leute, die ich in meinem Umfeld mitbekomme, sind oftmals die Entscheidungen, die basierend auf dem Bauchgefühl oder der Intuition getroffen werden, die langfristig besseren. Und das ist halt so, das klingt jetzt für viele Leute, die aus dem rationalen Feld kommen, sage ich mal, ne? Klingt das oftmals so ein bisschen spirituell, aber es hat auch einen Hintergrund, einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und zwar ist ja der Teil, das Unterbewusstsein in unserem Gehirn ist ja der Teil, der einfach schon Ursprünge hat, die teilweise 200 oder 250 Millionen Jahre alt sind. Das heißt quasi, da war so viel evolutionärer Formungsprozess, genau das auszubilden, das schnell zu machen, das effektiv zu machen, dass es eigentlich schon mega ausgebildet ist. Und der präfrontale Kortex, also der Teil quasi, ne, hier vorne, der erst mit dem Aufkommen von Sprache oder Schrift sich sozusagen ausgeprägt hat, der die bewussten logischen Entscheidungen trifft, der hat sich erst viel später ausentwickelt. Ja, das heißt, eigentlich ist es schon fast logisch, dass du darauf ein bisschen mehr hören solltest, weil der hat einfach viel mehr Erfahrung gehabt, dieser Typ, der da sitzt, Mr. Unterbewusstsein. Ne? Ich habe von dir ein Interview geschaut, letztens, wo du erzählt hast, dass die elektromagnetische Strahlung, die vom Herz ausgeht, da hundertfach höher ist als 5000-fach höher ist, stärker ist als die vom Herz, vom Gehirn ausgeht. Ne? Ja. Das sagt ja auch nochmal wie viel aus. Ne? Ich meine, wir gehen ja durch diesen Alltag, gehen wir mit unserem Körper. Ne? Und wenn wir diese Energie ausstrahlen, die in unserer Intuition entspricht sozusagen, das trifft ja auf irgendwas, das manifestiert sich ja in irgendeiner Weise. Und wenn wir das ignorieren, was sich da eigentlich die ganze Zeit manifestiert, dieses Energiefeld in irgendeiner Weise, es ist irgendwie irrational. Deswegen wäre das quasi Nummer 1, die ich sagen würde. Ich würde sagen, fokussiere dich mehr auf dein Herz als auf deinen Verstand. Eine zweite Sache wäre vielleicht, wie kann ich das formulieren? Ist von Jordan Peterson, ist nicht von mir selbst, aber es hat mit mir resoniert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. 12 Rules for Life hat er geschrieben, ist so ein Philosophieprofessor aus den USA. Und zwar die Regel, ich formuliere es jetzt ein bisschen um, räum erstmal in deinem Zimmer auf oder mach halt erstmal deinen Tisch sauber, bevor du zum anderen Tisch guckst. Ja, und der Hintergrund ist so ein bisschen, dass viele Leute einfach schon direkt rechts und links gucken, was ist da, dann da ist ein Fleck auf dem Tisch und da läuft's irgendwie nicht so gut und guck mal, der macht das oder so, dass wir einfach alle so diese Einstellung bekommen, ey, ich bin derjenige, der verantwortlich ist für das, was ich im Leben mache, weil so wird die Welt besser, weißt du, wenn ich was besser mache, wird meine Familie besser, dann wird meine Gemeinde besser, mein Team besser und meine Stadt besser und dann wird die ganze Welt besser so ein bisschen, ne, dass man einfach, ja, das klingt jetzt ein bisschen cheesy, dieses Gandhi-Zitat passt ja dazu, lebe die Veränderung, die du sein willst, das passt so ein bisschen dazu, aber ich glaube, nicht so cheesy ist einfach diese Formulierung, sorg erstmal dafür, dass an deinem eigenen Tisch es sauber ist, bevor du an den anderen Tisch guckst. Also klingt das sinnvoll, oder?
Absolut.
Noch eine Sache, die mir einfallen würde, also Nummer 3, ist eine Metapher von auch von jemandem anders, nicht von mir, aber die resoniert gerade mit mir extrem, ungefähr seit einem halben Jahr und lässt sich immer wieder auf alles in meinem Leben schön anwenden. Und zwar ist die Metapher von einem Segelboot, nämlich dass das Leben so ein bisschen wie ein Segelboot ist. Es kommt von Scott Barry Kaufmann, das ist ein Psychologe, der irgendwie auch zu den 50 einflussreichsten Psychologen gewählt wurde, aus dem Buch Transcendence von ihm, ist jetzt vor einem halben Jahr oder so rausgekommen. Und zwar vergleicht er das ganz schön, das Leben mit einem Segelboot, indem er sagt, also du hast ja das Rumpf zum einen, der Rumpf ist sozusagen die Basis deines Lebens, ne? Alles, was du brauchst, um überhaupt erstmal segeln zu können, ne? Der liegt einfach nur auf hoher See sozusagen und macht eigentlich gar nicht so wirklich, außer dahin zu plätschern und ohne dass der Rumpf stabil ist, kannst du gar nicht hoch dein Segel ausfahren und durchs Leben segeln sozusagen. Also der Rumpf ist repräsentativ für Sicherheit im Leben und das Segel ist repräsentativ für Wachstum. Und wenn du die Sicherheit nicht hast, kannst du sozusagen das Segel nicht rausfahren. Und der Rumpf ist, was da dazugehört, ist zum Beispiel sowas wie Selbstbewusstsein, das du brauchst, Verbundenheit, Geborgenheit, solche Dinge. Ein ganz schönes Beispiel dafür ist das Thema Selbstliebe vielleicht. Ne? Wenn du dich selbst nicht liebst, wenn der Rumpf, oder wenn du nicht angefangen bist, dich damit zu beschäftigen, dich selbst zu lieben, ist ja auch kein abgeschlossener Prozess, brauchst du gar nicht darüber nachdenken, deinen Partner zu lieben, der dann beim Segel, beim Wachstumssegel ist sozusagen, weil du erstmal diese eine Baustelle einfach schließen musst oder ein bisschen flicken musst. Ne? Ich finde das Bild so schön aus dem Grund, weil, also ich meine, es ist ganz logisch, wenn im Rumpf irgendwie was zu flicken ist, dann musst du dich da beschäftigen. Du kannst gar nicht was anderes machen. Weißt du, wenn du auf dem Arbeitsplatz bist und du hast noch nicht das Selbstbewusstsein am Arbeitsplatz, dann musst du erstmal am Selbstbewusstsein flicken und Wasser rausschütten aus diesem Rumpf, bevor du überhaupt die Segel ausfahren kannst zum Reisen. Und das Schöne an dieser Analogie ist einfach, dass es nicht ist wie viele Leute sich das Leben vorstellen, so in Kaskaden, weißt du, es kommt Stufe 1, dann kommt Level 2, Level 3, wenn das abgeschlossen ist, kommt Level 4, sondern es geht ja immer wieder zurück, es geht ja immer in Saisonalitäten, weißt du, es kommt ein Sturm, der übernimmt dein Leben und dann musst du das Segel einfahren, dann musst du dich einfach mit dem Rumpf ein bisschen beschäftigen und einfach erstmal rumplätschern und dann, wenn vielleicht der Sturm vorüber ist, kommt in dir drinnen ein Sturm, du kannst das Leben immer noch, kannst das Segel immer noch nicht ausfahren und erst dann kannst du das Segel ausfahren und kannst ein bisschen reisen und das ist halt dieses Schöne, dass es so zirkulierend ist, es geht mal wieder zurück und es kommt wieder hoch. Und dann hast du gar nicht diesen Vergleich, den wir oft haben. Ah, die Laura ist auf der Spitze der Pyramide gerade. Bei Laura verwirklicht sich schon selbst und hat gar nichts mehr mit anderen Sachen zu tun. Weil Laura muss auch mal wieder zurück zum Rumpf und daran ein bisschen arbeiten. Genauso wie.
Every day.
Ja, genau. Genauso wie jeder andere auch. Das ist halt so diese. Es ist halt schön, weil es auch vielen Leuten die Kraft gibt zu sagen, ey, das ist diese Saisonalität ist normal. Was ich auch schön finde, ist, wenn du das Bild dir im Kopf hast, stell dir vor, du bist jetzt auf diesem Schiff und du guckst aufs Meer und du siehst halt andere Schiffe auch. Du siehst andere Schiffe, die auch im Meer sind und auch mit den Wellen zu kämpfen haben und auch im Sturm sind. Und auch sogar wenn es nachts ist, siehst du das Licht von denen und siehst irgendwie, ey, wir sind verbunden miteinander. Sind in diesem Meer am Schwimmen und alle haben diese Probleme. Das macht es irgendwie einfacher, schöner, vielleicht auch irgendwie, dass wir alle mit diesen Dingen zu tun haben. Ja, um es vielleicht ganz kurz auszudrücken, dass das Leben wie ein Segelboot ist.
Total schön. Richtig schön. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch, für deine Offenheit. Danke, dass du damals, das, was du selber für dich angewendet hast, in dieses wundervolle Tagebuch oder Journal, in das 6-Minuten-Tagebuch gepackt hast und damit so, so vielen Menschen hilfst und dass ihr das jetzt immer weiterentwickelt, auch mit dem Erfolgsjournal jetzt. Und du hast ja auch ein Journal für, also das Tagebuch für die Kinder rausgegeben, was einfach so schön ist. Und Ich hoffe, wir werden noch ganz, ganz, ganz viel von dir hören und sehen. Und ich bin gespannt, was deine nächste Antilope wird quasi, was wir als nächstes von dir sehen und hören werden. Und wünsche dir einfach, ja, dass du deinen Wert Gesundheit auch mehr leben kannst und darauf gehst. Und ja, danke fürs Teilen. Danke, dass es dich gibt. Danke für das tolle Gespräch. Und wenn Menschen dich erreichen möchten oder das Journal irgendwie damit anfangen möchten, wie können sie das am besten tun?
Auf yourbestself.de ist unsere Website, also das ist die Marke, die quasi hinter uns steht. UR Bestself geschrieben, ein bisschen Schreibweise ist ein bisschen unraffiniert. Ich habe mittlerweile auch einen Instagram-Kanal seit ungefähr einem Monat. Einfach Dominik Spenst ist einfach mein Name da, wo ich auch ein bisschen mehr von mir zeigen werde in der nächsten Zeit, ein bisschen präsenter sein werde. Und auf Amazon und in allen Buchläden gibt's eigentlich. Also eigentlich gibt's uns in jedem Buchladen, in jedem Thalia, in jedem stationären Buchhandel. Also,
toll. So schön. Ich danke dir, Dominik. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für das tolle Gespräch.
Danke, dass ich hier sein durfte. War echt. Ich bin geehrt auch ein bisschen, ja.
Dankeschön. Danke dir.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gut getan hat und dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen konntest und inspiriert bist. Und ja, vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, die jetzt selber eher im Kopf leben und für die es manchmal schwieriger ist, den Weg ins Herz zu finden oder auch ja in die eigene spirituelle Verbindung zu kommen. Und das fand ich einfach auch in dem Gespräch mit Dominik so schön zu sehen, wie da jeder seinen ganz eigenen Weg finden kann. Und ja, ich hoffe einfach, dass du jetzt gerade ganz inspiriert bist und verbunden mit dir und daran glaubst, dass egal welche Herausforderungen du vielleicht gerade auch in deinem Leben hast, dass es einen Weg daraus gibt und dass du selbst deine allerbeste Garantie bist für deine eigene Zukunft und du wirst es schaffen. Fühl dich von Herzen umarmt. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du auf Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler und mir deine Gedanken zu der Folge dalässt, deine Fragen vielleicht auch. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Und wie gesagt, alle Links zu der Folge, zu dem Gespräch, findest du natürlich wie immer in den Shownotes, auf meinem Blog oder hier auch, wo immer du den Podcast gerade hörst, in den Shownotes. Und wenn du noch ein Journal suchst, dann nutz super gerne das 6-Minuten-Journal. Es ist ein fantastisches, fantastisches Journal. Und wenn du gerne was suchst, wo du ein bisschen mehr Freiraum quasi hast in der Gestaltung und auch leere Notizseiten zum Beispiel, dann ist jetzt wie gesagt auch das Rise Up and Shine Journal ready für 2021 und du kannst es dir auch überall bestellen, wo es Bücher gibt. Also Freunde der Sonne, fühl dich von Herzen umarmt, so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.